announcing the release of the best library people ever heard.
Going on the air in 5, 4, 3, 2, transmitting now.
Radio Auslandsdienst.
Ja, grüß Gott. Willkommen bei Radio Auslandsdienst. Wir sind heute wieder verbunden mit dem Felix. Der ist ja zurzeit in Bologna. Hallo Felix.
Hallo, guten Abend. Es freut mich wieder sehr, dass wir auf diesem Wege wieder jetzt quasi die Sendung machen können. Auch ein bisschen wieder unkonventionell, sagen wir mal so. Also nicht dem Plan folgend, weil es einige organisatorische Schwierigkeiten heute gegeben hat. Aber ich glaube, wir haben trotzdem einiges zusammengestellt heute, was sehr interessant ist. Ja, und Markus, willst du noch was sagen?
Ja, und zwar haben wir ein Problem mit dem YouTube, weil das geht nicht gleichzeitig mit Skype.
Ah, okay, ja. Dann machen wir am besten so, dass wir jetzt momentan einmal kurz das Interview gleich beginnen mit dem Lorenz. Und zwar der Lorenz sollte jetzt gleich uns hören über Skype. Einen Moment, das ist gerade im Aufbau noch. Sollte dann gleich funktionieren. Und der Lorenz arbeitet mit im Haus der Verantwortung. Dem Haus der Verantwortung ist, glaube ich, eines der wichtigsten, muss ich sagen, der Projekte, die derzeit der Verein zu bieten hat. Und man kann sagen, dass es eines der wichtigsten Projekte ist, weil es eben eins der Projekte ist, die auch am meisten Aufmerksamkeit in den Medien erzeugt haben. Aus der Verantwortung, hier geht es um ein Haus in Braunau am Inn, aber nicht irgendein Haus, sondern das Geburtshaus von Hitler. Und wie diese Nutzung in Zukunft aussehen soll, darüber hat sich unser Vereinsvorsitzender Dr. Andreas Meislinger Gedanken gemacht und versucht jetzt diese Idee in die Praxis umzusetzen. Ich weiß nicht, ob der Lorenz uns jetzt schon hört, weil es gibt da leichte Internetverbindungen.
Ja, einen guten Abend.
Aber jetzt ist er hier und ich hoffe, man hört uns live auch noch. Markus, du bist auch noch hier, oder?
Guten Abend, hi.
Ich höre euch, also okay. Passt alles.
Okay, es freut mich, dass du kurz Zeit gefunden hast, uns dieses kurze Interview zu geben über das Haus der Verantwortung, über das Projekt, also eines der Projekte vom Verein. Und kannst du uns mal erklären, was genau ist denn das Projekt Haus der Verantwortung?
Vielen Dank. Ja, guten Abend erst einmal. Das Haus der Verantwortung. Das Haus der Verantwortung beschäftigt sich damit, man muss dazu sagen, das ist das Geburtshaus von Hitler in Braunau. Und wir bieten quasi die Idee und das Konzept dahinter. Das heißt, wir stellen uns das so vor, dass wir drei Ebenen haben. Drei Ebenen bezogen auch auf das Stockwerk. Das heißt, wir haben den Erdgeschoss, ersten Stock und zweiten Stock. Und in diesen Stockwerken gibt es bezogen pro Stockwerk ein gewisses Thema, welches wir uns vornehmen. Und um es konkret zu machen, es geht im Erdgeschoss dann quasi um die Vergangenheit, in der Mitte um die Gegenwart und im ersten Stock um die Zukunft.
Und wie genau wird dieses Projekt, was genau sind die Ziele des Projekts? Das heißt, was will das Projekt eigentlich erreichen?
Also ein Ziel des Projekts ist erst einmal eben den Umgang mit der Verantwortung in Kommunikation, also den Umgang der Verantwortung zu schulen, eben im Jetzt bezogen auf die gesamte Umgebung und also es wieder eigentlich aufmerksam machen auf die Verantwortung und da anregen.
Und wenn man jetzt sagt, dieses Projekt hat eine große mediale Aufmerksamkeit erreicht, ich denke nur an die ganzen vielen Berichte und so. Wie genau, du hast es kurz geschildert, schon diesen Entwurf mit den verschiedenen Ebenen, aber wie sieht denn jetzt genau eure derzeitige Arbeit aus? Das heißt, wie versucht ihr auf das Projekt aufmerksam zu machen?
Da gibt es zum Beispiel die Facebooks, wo tagtäglich neue Beiträge erscheinen. scheinen und auch heftig diskutiert wird, wo sich auch unter anderem Unterstützer melden, beispielsweise eben die Irmgard Gries jetzt aus bekanntem Anlass, aber auch zum Beispiel Paul Lendwey, der Politikwissenschaftler und Journalist, zum Beispiel unterstützt uns auch und mit solchen Beiträgen auf Facebook eben, das ist die eine Sache. Zweitens bauen wir derzeit auch eine Webseite, um das Ganze noch einmal schön zu veranschaulichen. Und ja, das sind so also erstmal in erster Linie übers Internet, aber auch über Veranstaltungen. Ja.
Okay, das heißt also, das Wesentlichste derzeit kann man sagen, ist diese Seite auf Facebook. Und kannst du uns einmal erklären, wie genau funktioniert das mit diesen Unterstützungserklärungen? Die werden die ausgewählt nach einem bestimmten Muster oder zufällig gewählt? Oder?
Zu den Unterstützungserklärungen kann ich jetzt insofern nicht sehr viel sagen, da das nicht mein Bereich ist im Team. Aber so viel sei gesagt, die Unterstützungserklärungen werden schon natürlich auch angeschaut und mit Sorgfalt behandelt. Und diese Unterstützungserklärungen gehen, glaube ich, in erster Linie über unseren Chef, der das abwickelt.
Okay. Und was können wir noch sagen? Welche prominenten Unterstützer gibt es denn so derzeit?
Ja, wie ich gesagt habe, eben Irmgard Gries oder Paul Lendwey. Aber auch ganz, also insofern kleinprominente Leute, die einfach in ihrem Kreis tätig sind. Also Künstler zum Beispiel oder einfach Leute, die auch ein bisschen in der Öffentlichkeit stehen und sich mit so einem Thema eben beschäftigen, ja, also Verantwortung. Weil ist ja auch für jeden wichtig, insofern.
Du hast schon gemeint, dass deine Aufgaben, was genau nochmal, kannst du es mal erholen, was genau sind deine Aufgaben im Team? Und welche anderen Dinge da habt ihr, beziehungsweise wie funktioniert das? Interessant zu sehen, damit unsere Zuhörer einen Eindruck haben, wie so ein Projekt innerhalb vom Verein Österreichischer Auslandsdienst organisiert.
Ja, also das Ganze, also mein Team, also zuerst mal zu meiner Rolle, ich bin da in der Grafik und kümmere mich um die Webseite auch, kümmere mich aber auch einfach um kleinere Tätigkeiten, die halt so anfallen, Schriftverkehr, bringe mich mit eigenen Ideen ein. Das ist einmal so zu mir. Und das Zweite war, wie das konkret abläuft. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich eben in diesem Haus der Verantwortung einzubringen, weil wir auch hier in Kommunikation mit den Leuten im Volk auch treten wollen insofern. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten und eben eine Unterstützungserklärung abzugeben ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch einfach nur Geld spenden. Man kann sich einbringen, indem man Werbung macht, was wohl in der heutigen Gesellschaft sicher eines der wichtigen Dinge ist, dass solche wichtigen Mitteilungen eben verbreitet werden, ganz einfach, ja, und Aufmerksamkeit gemacht wird. Also das ist ja das Konzept vom Haus der Verantwortung, dass wir eben, das ist ja ein Schrei oder ein Schrei der Aufmerksamkeit auf ein wichtiges Thema und hinzumachen. Das ist ja auch das, was wir haben heutzutage in der Demokratie, dass wir eine Stimme haben.
Okay, was sind eure Pläne für die Zukunft, das heißt für die nächste Zeit? Gibt es da Änderungen im Ablauf oder was ist jetzt da so geplant?
Von den Plänen gibt es sozusagen, wir wollen neben der Aufmerksamkeit auch eben tatsächlich dann auch Sachen umsetzen in Bezug auch auf Schulprojekte, dass wir in die Schule gehen und dort was umsetzen und die Leute auch quasi in der jüngsten Generation abholen. Näheres kann ich dazu nicht sagen. Tut mir leid.
Okay, also wir bedanken uns auf jeden Fall für dieses gute Interview, was jetzt gerade geführt haben. Und wünschen euch viel Glück weiter bei der Arbeit im Haus der Verantwortung und hoffen, dass das Projekt weiter so erfolgreich ist, wie es derzeit läuft. Und Hinweis, schon gleich kann ich sagen, bitte alle, die jetzt zuhören, das Ganze auf Facebook zu liken. Es gibt ja die Facebook-Seite, das wesentlichste Element des Projektes, Idea for House of Responsibility in Braunau am Inn, heißt das Ganze. Würden wir uns sehr freuen, vor allem ihr natürlich vom Team, wenn es da dann ein Gefällt mir mehr gibt. Momentan sind ja schon doch einige Likes zu finden auf der Website. Danke, Lorenz, für das kurze Interview und wir wünschen dir noch einen schönen Abend.
Danke, gleichfalls. Wieder.
Ciao. Ciao. Zwar, wie wir eben gehört haben, ist es ja ein sehr großes Projekt mit einer klaren und deutlichen Vision. Und ich glaube, das Wichtigste des ganzen Vereines. Und wenn man jetzt sich vor allem die Berichterstattung darüber ansieht, dann merkt man, dass vor allem umlängst sehr viel darüber berichtet wurde, auch international. Ich habe jetzt hier einen Bericht der Tiroler Tageszeitung vom 8. Mai 2015, das heißt vor nicht mal einer Woche. Und da muss man sagen, also mit dem klaren Titel Hitlerhaus muss für Nazis tabu werden. Seit 2000 kämpft der Tiroler Andreas Meislinger für ein Haus der Verantwortung in Braunau. Und wie man sieht, ist eben die lange Vorgeschichte dieses Projektes. Seit 2000 ist schon die Idee da, dass eben aus dem Geburtshaus von Hitler ein Haus der Verantwortung entstehen soll. Und beim generell muss man sagen, dass die derzeitige Lage, die rechtliche Lage so aussieht, dass das Innenministerium seit 1972 der Hauptbieter des Hauses ist und bis 2011 dort eine Lebenshilfe, die Lebenshilfe untergebracht war. Seither steht das Haus leer, das Ministerium zahlt aber trotzdem 4.800 Euro Miete pro Monat. Und die Frage, die man sich jetzt natürlich stellt, ist, wieso jetzt das Haus wurde jetzt enteignet vor kurzem und der Besitzerin. Und jetzt natürlich die spannende Frage, weil jetzt einfach diese Idee demnächst wirklich in die Realität umgesetzt werden könnte, weil jetzt offiziell vom Innenministerium angekündigt wurde, dass eine Expertenkommission Vorschläge zur weiteren Nutzung dieses Geburtshauses vorlegen soll. Und die Umsetzung des Konzeptes natürlich, Haus der Verantwortung, ist damit natürlich nicht beschlossene Sache, aber natürlich wegen der bekannten Unterstützer, die wir gerade vorher gehört haben von Irmgard Gries, abwärts zu gewissen, bis zu Menschen zur Politik, aus der Kultur, aus allen möglichen wichtigen Richtungen, gibt es da deutliche Zeichen dafür, dass natürlich dieses Projekt dann eventuell bald realisiert werden könnte. Und wie wir bereits gehört haben, ein sehr interessantes Projekt, das vor allem die jungen Menschen einbinden will. Und es ist immer wieder verblüffend, wie viele Parallelen es da zu einem anderen Projekt gibt. Und zwar müssen wir da einige hundert Kilometer südlicher gehen, und zwar in einem Dorf, beziehungsweise besser einer Stadt, die eine ähnliche Geschichte aufzuweisen hat, und zwar nach Predappio. Predappio, das ist ein Dorf in den Apenninen in der Region Emilia-Romagna, circa in der Mitte von Italien, in der Nähe der bekannten Urlaubsstadt Rimini an der italienischen Adriaküste. Hier ist es etwas in den Apenninen, etwas im Hintergrund. Predappio und Braunau, das meint man am ersten Blick, dass hier nicht viel in Verbindung steht. Wenn man sich aber genau ansieht, dann merkt man deutlich viele Parallelen, und zwar wurde hier Benito Mussolini, Italiens Duce, unter Anführung des italienischen Faschismus geboren. Ähnlich wie in Braunau, also hat also dieser Ort eine Geschichte, für die er vielleicht nichts kann, aber die natürlich heute stark beide Ortschaften prägt. Nämlich die Geschichte, dass bedeutsame Menschen, die den totalitären System vorangebracht haben, in diesen beiden Ortschaften geboren wurden. Predappio, das ist eine Gemeinde mit knapp 7.000 Einwohnern, die ist auch heute stark vom Neofaschismus geprägt. Die gesamte Ortschaft wurde in der Zeit des Faschismus, das heißt während dem sogenannten Ventennio Fascista von 1922 bis 1943 umgebaut und eigentlich komplett nach faschistischen Grundzügen errichtet. Predappio Alta ist das quasi das Gegenteil zu Predappio, zur heutigen Stadt Predappio. Hier war bis 1923 alle wichtigen Gemeindeeinrichtungen untergebracht. Predappio, das ist heute ein Anziehungspunkt für zahlreiche Neofaschisten, die hier ihren großen Vorbild huldigen, eben genau dort, wo Mussolini geboren wurde. Zahlreiche Geschäfte, die Andenken der verschiedenen Arten verkaufen, von der Fahne bis zum Wein mit dem Gesicht Mussolinis, prägen diese Ortschaft. Denn nicht so wie in Österreich gibt es in Italien kein Verbotsgesetz, was eben den derartigen Verkauf einschränken könnte. Als vor einigen Jahren Giorgio Frassinetti Bürgermeister dieser kleinen Gemeinde in der Romagna wurde, sagte er eben genau diesen Kult den Kampf an. Und doch will Frassinetti eben diesen Kampf nicht mit Verboten, wie man jetzt annehmen könnte, den Kampf sagen, sondern er will das über einen ganz anderen Weg machen. Und zwar über die Ideologie, die er ein für alle Mal entlarven will. Vor kurzem wurde ein großer Gebäudekomplex in der Mitte von Predapio frei. Der kreative Bürgermeister will genau dort ein Dokumentationszentrum des 20. Jahrhunderts einrichten. Eben genau das, was auch ähnlich in Braunau am Inn geplant ist. Und darüber hinaus des gesamten 20. Jahrhunderts, das der Historiker Hobsbawm ja nicht ohne Grund als das Jahrhundert der Extreme bezeichnet. Eben genau dieses Dokumentationszentrum soll eben dieses extreme Jahrhundert besser zusammenfassen und Predapio soll so seinen Weg weg vom Image als Kultstätte des Neofaschismus hin zu einer Stadt finden, in der vor allem junge Menschen aus der ganzen Welt über das letzte Jahrhundert kritisch nachdenken, um so Antworten auf die Probleme von heute zu finden, die natürlich oft erschreckend den Problemen von heute gleichen. Und so finden sich viele Parallelen zwischen dem Projekt in Braunau und jenem in Predapio. Bei beiden steht die Verantwortung als zentrales Wort im Zentrum. Und um sich gegenseitig zu unterstützen, wurde vom Vereinsvorsitzenden Dr. Andreas Meisling eine engere Zusammenarbeit mit Giorgio Frassinetti und der Gemeinde Predapio beschlossen, die vor kurzem sozusagen besiegelt wurde mit dem Besuch von zwei Mitgliedern des Vereines und unter anderem den derzeitigen Gedenkdiener in Rom an der Fondazione Museo della Shoah, Michael Kopp. Die Idee des Bürgermeisters schlug natürlich weltweit große Wellen, ähnlich wie jene in Braunau. Und sogar in den USA wurde über diese Idee berichtet. Ein Komitat von über 30 Historikern aus ganz Italien hat sich bereits klar hinter dieses Projekt gestellt und täglich wächst die Zustimmung für dieses Dokumentationszentrum. Und für diese Tätigkeiten und für diese ehrgeizige Idee will der Freien Österreichische Auslandsdienst Giorgio Frassinetti, den Bürgermeister von Predapio, auch mit dem Austrian Holocaust Memorial Award 2016 auszeichnen. Und jetzt noch den Bericht als Abschluss dieses Blockes, eben die Stellungnahme, die Giorgio Frassinetti als Unterstützer des Hauses der Verantwortung in Braunau uns übermittelt hat und die genau heute auf Facebook veröffentlicht wurde. Das heißt, wenn ihr jetzt dann auf Facebook geht, seht ihr sofort das Bild von Giorgio Frassinetti und eben seine Unterstützung, die es natürlich auch in der Originalversion in Italienisch gibt. Ich lese jetzt Zitat Giorgio Frassinetti. Die Erinnerung beschäftigt sich mit der Vergangenheit, spielt sich jedoch in unserer Gegenwart ab. Daraus ergeben sich die große Bedeutung und die unersetzliche Wichtigkeit der Erinnerung, um die Geschichte zu erkennen und um die Fehler und die Gräuel der Vergangenheit zu vermeiden. Vor allem jedoch, um jene von heute zu erkennen. Die Erinnerung wäre nichts, wenn an jene nicht die Verantwortung angefügt wird. Das heißt, die Möglichkeit, die Konsequenzen des eigenen Verhaltens vorherzusehen und sich so auf Basis dieser Voraussicht zu verbessern. Erinnerung und Verantwortung stehen also beide in Beziehung zueinander, um einer Epoche wie unserer zu begegnen, in welcher Konflikte wieder aufflammen, die man längst für überwunden hielt, in welcher sich Ideologien als Trägler übler Nachrichten verbreiten und wieder Mauern und Zäune errichtet werden, um die Menschheit zu trennen. Obwohl ein Haus der Verantwortung in jedem Ort, der dem kollektiven Gedächtnis dient, seine Daseinsberechtigung hat, ist es vor allem dort notwendig, wo die Ereignisse der Geschichte sich mit der Stärke ihrer Symbole in der Gegenwart widerspiegeln. In diesem Sinne ist es vielleicht möglich, Gemeinsamkeiten zwischen Braunau am Inn und Predapio herauszulesen, auch wenn ihre Geschichte, ihre Darstellung und ihre Perspektiven sich nicht so einfach gleichsetzen lassen und eine eigene Beschäftigung und Interpretation verlangen. Und jetzt, glaube ich, machen wir eine kleine musikalische Pause, das eben, wie gesagt, die Stellungnahme von Bürgermeister von Predapio, Giorgio Frassinetti, über die gemeinsame Geschichte, die sich natürlich in vielen Punkten unterscheidet, von Braunau am Inn und von Predapio.
Und zwar werde ich euch etwas erzählen über die Struktur des Auslandsdienstes und was überhaupt der Auslandsdienst an sich ist. Und zwar ist der Auslandsdienst der Ersatz oder kann als Ersatz verwendet werden für den Zivildienst bzw. Wehrdienst. Und er dauert jetzt, ich glaube, ab jetzt dauert er nur mehr 10 Monate für unseren Jahrgang, oder? Felix?
Ich glaube, ich bin mir nicht ganz hundertprozentig informiert, aber ich glaube, dass es dann ab 2017 10 Monate sind, 2016 ja. Noch nicht. Das sind jetzt noch die bisherigen 12.
Okay. Genau, also dabei sind es noch 12 Monate, aber es wird dann wieder verkürzt auf 10 Monate. Und zwar gibt es auf allen Kontinenten Einsatzstellen und in Europa, Asien, Afrika oder Amerika. Und man kann dann, je nach Interesse, sich für einen Gedenk-, Sozial- und Friedensdienst entscheiden. Und zwar, der Felix wird zum Beispiel 2017 einen Gedenkdienst machen in Rom. Da kannst du ja eigentlich am besten erzählen, was eigentlich der Gedenkdienst macht.
Ja, der Gedenkdienst beschäftigt sich vor allem mit der, sagen wir, mit der Erinnerung und mit der Aufarbeitung der, der NS-Zeit, aber eben auch darüber hinaus. Es gibt dort durchaus Projekte, die sich genau mit dem 20. Jahrhundert beschäftigen. Da zu nennen wäre sicherlich die Stelle in Ljubljana in Slowenien, wo es eben ein Museum, das über die Geschichte des 20. Jahrhunderts gibt und wo jene, wo es eigentlich um eine Aufarbeitung des gesamten 20. Jahrhunderts geht, wo eben der Gedenkdiener sich dann einbringt und Arbeiten annimmt, um sich eben kollektiv an der Aufarbeitung des 20. Jahrhunderts zu beschäftigen. Das kann in verschiedene Art und Weise erfolgen. Das heißt, es gibt welche, die sich konkret mit dem Holocaust beschäftigen. Es gibt welche, die sich eben mit dem 20. Jahrhundert allgemein beschäftigen. Es gibt welche, die sich mit dem Faschismus, mit dem Nationalsozialismus beschäftigen. Es ist schwierig, da eine generelle Linie zu finden in der Arbeit, die Gedenkdiener erwartet. Generell gesehen ist ihre Arbeit aber immer eine Schreibtischarbeit mehr. Das heißt, es geht um Archive anlegen, Archive analysieren, Übersetzungen durchführen, gewisse Arbeitsabläufe, die eigentlich immer natürlich darauf ausgelegt sind, sich mit der Zeit zu beschäftigen und so zu beizutragen, dass eben ein junger Österreicher einerseits mehr über die eigene Geschichte selber erfährt, aber auch einen Beitrag dazu leistet, international an der Aufarbeitung teilzunehmen. Und wenn wir jetzt beim Beispiel in Rom sind, ist es vor allem eine Mitarbeit, die sich in Bibliotheken und die sich im Bildarchiv, im Archivieren von Audiobeiträgen und so weiter abspielt. Das heißt eben eine, die sehr stark auf die Archivebene abzielt. Es gibt aber auch ganz andere, wie zum Beispiel in Toronto, die Stelle am Newburger Education Center, wo zum Beispiel auch deutlich die Holocaust-Überlebenden im Mittelpunkt stehen. Und genau da stehen jetzt diese Organisationen vor einer großen richtungsweisenden Entscheidung, weil ja quasi die Zeit der Überlebenden leider immer geringer wird aufgrund des zeitlichen Abstandes zum Ereignis. Und dadurch wird natürlich notwendig, dass die Auseinandersetzung und dass eben die Art und Weise, wie man mit den Überlebenden umgeht, natürlich eine andere wird und wie man vor allem diese dann an die Schüler, was dort eine wichtige Aufgabe ist, und an Schulklassen, an Studenten, wie man an die rangeht, damit die quasi ein deutliches Bild kriegen. Also es geht auch immer um die Vermittlung des Wissens. Einerseits um die Aufarbeitung, andererseits um die Vermittlung. Das fasst, glaube ich, gut zusammen. Aber es ist eben sehr vielseitig, man kann es gar nicht so generalisieren.
Das war schon sehr ausführlich. Danke, Felix. Ja, und nun weiter. Es gibt neben dem Gedenkdienst auch noch den Sozialdienst. Und zwar gliedert sich der Sozialdienst in drei Aufgabenbereiche. Und zwar gibt es Bildungsprojekte und die befassen sich zum Beispiel mit der Betreuung von Schulkindern. Und das werde ich dann machen nächstes Jahr, also auch 2017. Und zwar gehe ich nach Guatemala und zwar genau nach Guatemala City zur Casa Hogar. Und zwar geben dort österreichische Spenden Kindern die Möglichkeit, eine Schule zu besuchen in der Stadt und auch eine höhere Schule zu besuchen, also dann weiter Volksschule, Gymnasium und dann vielleicht auch noch studieren. Also, und die Schule wird dann auch finanziert von Österreichern. Und ja, da geht es eigentlich sehr viel um, also natürlich sozial muss man aktiv sein. Und es geht aber sehr viel aus Eigeninitiative heraus. Und zwar muss man selber Projekte starten, wie zum Beispiel der Stefan Hollobar hat 2014 zu Hause in Österreich auch Spenden gesammelt. Und da hat er Unterstützung von seinen Eltern bekommen. Und da hat er, glaube ich, ungefähr 20.000 Euro oder so zusammenbekommen. Und mit dem hat er dann die Küche in der Casa Hogar renovieren können und auch die Betten austauschen können. Und ja, das ist ein großer Teil, was man eben im Sozialdienst macht. Dann weiter, es gibt auch noch Umweltprojekte und die befassen sich eben mit der Bewusstseinsförderung. Da tut man zum Beispiel helfen bei der Infrastruktur, beim Müllzusammenklauben, beim Recyceln und ja, da gibt es verschiedene Stellen. Und auch die medizinische Betreuung. Und zu guter Letzt gibt es noch den Friedensdienst, aber das ist ein kleiner Teil vom österreichischen Auslandsdienst. Und der arbeitet an Projekten, die der Sicherung des Friedens in Krisengebieten gewidmet sind.
Und aber ein nicht zu unterschätzen.
Ja, wahrscheinlich, ja, einer der wichtigsten, ja.
Ja. Da wir haben, glaube ich, vom Friedensdienst gibt es 2 bis 3 Stellen, bin mir jetzt nicht genau sicher. Wir hatten eben einmal zu Gast den Daniel Moser, der hat seinen Friedensdienst in Nanjing, in China, verbracht. Gibt es ziemlich viele in China und in Japan.
Okay. Ja, dann gehen wir weiter zum Aufbau des Vereins und zur Mitarbeit. Und zwar arbeitet der gesamte Verein ehrenamtlich. Die Arbeit wird freiwillig von denen erbracht, die ins Ausland gehen wollen oder von denen, die schon im Auslandsdienst geleistet haben und dann noch die Jahre danach den Verein unterstützen. Und auch bei der Mitarbeit variiert es sehr, eben nach seinen eigenen Stärken oder Schwächen oder seinen persönlichen Interessen. Und es gibt zum Beispiel den PR-Referat, so wie das, was der Felix und ich machen. Und zwar geht es da um die Öffentlichkeitsarbeit. Man kann zum Beispiel beim Radio Helsinki eine Sendung abhalten, einmal im Monat am Freitag. Oder eben es gibt da Übersetzungsreferate, wo man Dokumente übersetzt und ja. Und ja, außerdem lernt man einiges dazu, das kann ich jetzt schon sagen, obwohl ich noch gar nicht im Ausland war. Und zwar, man lernt, wie man sich Dinge einteilt, wie man Konferenzen hält, wie man mit anderen Menschen spricht, wie man mit mehreren Menschen spricht, weil bei den Mittwochskonferenzen sind auch manchmal oder 60 Menschen auf einmal und jeder hört dir zu. Und man lernt eben zu hinterfragen und ja, es ist auf jeden Fall was sehr Positives. Und nun zu den Mittwochskonferenzen, wie erwähnt, die finden alle 2 Wochen statt. Das habe ich falsch gesagt. Und eben von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr und es wird jede Woche, bei jeder Sendung wird ein neuer Gast eingeladen und da kommen eben wichtige Personen oder auch eben in unseren Bereichen sehr wichtig. In der Gedenkdiener, da kommen dann Botschafter oder ja. Und zum Beispiel Armin Wolf hatten wir auch schon letztes Jahr, glaube ich, Felix, oder?
Ja, der war letztes Jahr. Ja.
Und ja, dann ein weiterer Teil sind die Landesreferatstreffen und die finden einmal im Monat statt. Und zwar in jedem Bundesland sozusagen, und zwar meistens in den Hauptstädten, wie zum Beispiel haben wir in Graz das Treffen, und zwar, weißt du, wie der Platz heißt, wo wir uns da treffen immer?
Das ist das Logo, genau. Das ist ein Jugendzentrum, die uns Gott sei Dank einen Raum zur Verfügung gestellt haben, wo eben sich das Landesreferat Steiermark einmal im Monat treffen kann. Aber das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und wird eben immer von den lokalen Landesreferenten organisiert.
Genau. Und wenn man da Interesse hat, dann braucht man nur eine E-Mail schreiben, auf unserer Homepage schauen, bei www.auslandsdienst.at, und da kann man sich dann informieren und man kriegt dann so eine E-Mail, wo man eben die Informationen kriegt, wann das nächste Treffen wo ist. Ja, und eben, wenn du Interesse an so einem Auslandsdienst hast, dann schau einfach bei www.auslandsdienst.at vorbei und da erhältst du Hilfe und bekommst mehr Informationen. Felix.
Oft erwähnen wir es in unserer kleinen Vorstellung, aber was ist denn eigentlich genau die Mittwochskonferenz? Wir haben schon oft drüber gesprochen Und ich möchte jetzt am besten ein kleines Interview wieder einspielen, was wir im letzten Juli 2015 hatten, und zwar mit Andro Offenheimer. Das war der, ist auch der, bis heute noch der derzeitige Leiter dieses Projektes. Die Mittwochskonferenzen sind ein zentraler Bestandteil des Vereines. Und wieso das so ist, das hören wir uns jetzt am besten an.
Das ist eigentlich eine weltweite Konferenz, wo sich die ganzen Neuinteressenten und die zukünftigen Kandidaten, aber auch die derzeitigen Auslandsdiener treffen. Und da wird dann immer ein Gast eingeladen. Da haben wir wirklich, man kann sagen, aus allen verschiedenen Sparten Gäste. Es sind viele Journalisten, Politiker, aber auch sehr viele Freiwillige oder Aktivisten bei uns zu Gast. Und da haben wir die Möglichkeit, im Zuge unserer Vorbereitung auf unseren Auslandsdienst eben eine Stunde lang mit denen zu reden, denen Fragen zu stellen. Und das ist eben ein gewisser Reifungsprozess, der uns einerseits eben lehrt, wie man mit so wichtigen Persönlichkeiten umgeht, und andererseits aber auch ein großer Aspekt ist natürlich die inhaltliche Vorbereitung, weil es natürlich nicht nebensächlich ist, was sie uns zu erzählen haben, und sehr interessant ist.
Hast du ein paar Facts zu den Mittwochskonferenzen?
Also das ganze Projekt entstand im Jahr 2009. Da gab es die erste Mittwochskonferenz und ist seitdem immer wöchentlich durchgezogen worden bis zum Jahr 2015. Seit Anfang 2015 findet sie nur mal zweiwöchig statt. Und unsere Gäste kommen aus ganz verschiedenen Ländern. Wir haben insgesamt Gäste aus 26 verschiedenen Ländern, was schon eine beträchtliche Anzahl ist.
Wow.
Und natürlich ist der Großteil der Gäste aus Österreich oder aus Deutschland, aber wir haben auch sehr viele aus der USA, aus der Türkei oder aus Ungarn, waren einige dabei. Und Zeitzeugen hatten wir in dieser ganzen Periode seit 2009 schon 5, was eine beträchtliche Anzahl meiner Meinung nach ist, weil man muss sich vorstellen, dass für eine Person, die schon fortgeschrittenes Alters ist, die sich dann vor den Computer setzt und über ein Konferenzprogramm mit 50 bis 60 Auslandsdienern oder zukünftigen Auslandsdienern redet, dass das schon ein Überwindungsprozess ist, wenn man es nicht gewohnt ist, über die virtuelle Welt quasi zu kommunizieren und nicht face-to-face mit denen zu sitzen.
Und wie wird das, ein guter Punkt, wie wird das realisiert technisch? Stefan, magst du uns dazu etwas erzählen? Wie wird technisch die gesamte Mittwochskonferenz realisiert?
Also die Mittwochskonferenz läuft über ein läuft online über ein Konferenzprogramm, das heißt Adobe Connect. Da kann man sich ohne anzumelden über das Internet einloggen und dann problemlos an der Mittwochskonferenz teilnehmen. Läuft ähnlich wie Skype, aber man braucht eben keinen Account und kann jederzeit von überall aus daran teilnehmen.
Nächste Frage. Was genau ist eigentlich eure Arbeit jetzt konkret? Was macht das Mittwochskonferenzteam?
Also einerseits gibt es die Konferenzen, aber das ist nur die halbe Teil der Arbeit. Wir haben auch im Vorhinein vor der Konferenz zu jedem Gast ein sogenanntes Infomail, wo wir allen unseren Kandidaten und Auslandsdienern so ein bisschen einen Input geben wollen über die Gäste. Das ist ein großer Teil unserer Aufgabe, indem wir eben das vorbereiten und Links raussuchen, Videos raussuchen. Teilweise bekommen wir auch schon von den Gästen was zugesendet. Und dann natürlich machen wir immer mit dem Gast einen kurzen Techniktest, damit wirklich am Tag der Konferenz dann alles gut hinhaut. Und der dritte Teil ist natürlich dann die Leitung der Konferenz. Sprich, wir haben vor der Stunde, mit der wir mit dem Gast reden, von 20 bis 21 Uhr, so eine kleine Vorbereitungsrunde, wo die Fragen noch einmal durchgegangen werden und noch einmal spezifisch genau eingeteilt werden. Und dann nach 21 Uhr gibt es noch eine halbe Stunde Nachbesprechung sozusagen, wo noch einmal so ein kleines Feedback über den Gast geben wird, wo noch mal kurz drüber geredet haben und auch kleine vereinsinterne Sachen geklärt werden können.
Interessant, was diese Mittwochskonferenzen sind. Das heißt, die dienen auch dem im Verein selbst auch als Kommunikationsebene, Plattform.
Das kann man eindeutig sagen, ja.
Gehen wir nun weiter, und zwar, wie seid ihr genau darauf gekommen, genau diese Arbeit zu machen? Wie seid ihr genau dazu gekommen, Mittwochskonferenz-Team-Mitglied zu werden?
Also einerseits hat mich natürlich gereizt, mit vielen Bekannten, aber auch sehr hochrangigen Politikern zu reden und einen direkten Bezug zu denen haben, weil man meiner Meinung nach davon sehr viel lernen kann und das auch sehr viel für mein berufliches Leben vielleicht mir bringen kann, mit dem Umgang mit solchen Menschen oder wichtigen Persönlichkeiten. Und man bekommt auch eine sehr gute inhaltliche Vorbereitung, weil man eben durch alle verschiedenen Themen aufgeklärt wird und nicht nur speziell auf meiner Stelle ist ein Gedenkdienst, Das heißt, beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Holocaust. Ich konnte dadurch auch sehr viel vom Sozialdienst oder auch ein bisschen vom Friedensdienst einen Input bekommen und auch dort so ein bisschen reinschnuppern.
Das heißt, man kriegt eine Rundum-Berichterstattung vom Verein sozusagen, die man mitkriegt.
Genau.
Und eine Abschlussfrage an euch noch, und zwar, was waren eure besten Gäste, was waren die, die für euch am spannendsten waren und für euch am interessantesten?
Also man muss grundsätzlich sagen, dass jeder Gast sehr interessant ist und man von jedem Gast wirklich viel lernen kann. Aber natürlich habe ich auch persönlich 5 Gäste ungefähr, die mir besonders in Erinnerung geblieben sind. Das ist als erstes einmal der Nationalratsabgeordnete Julian Schmidt. Der war vor kurzem in unserer Konferenz und es ist wirklich ein sehr cooler und lässiger Typ, vor allem weil er sich im Nationalrat sehr für die Anliegen der Jungen einsetzt und es war sehr interessant, mit ihm zu reden. Ein zweiter Gast oder ein weiterer Gast, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, war die Frau Adelheid Kastner. Sie ist eine Psychiaterin und hat sich vor allem durch ihr Gerichtsgutachten einen Namen gemacht. Und im Speziellen, was uns vielleicht allen bekannt ist, sie hat das Gerichtsgutachten so im Thema Fritzl, im Fall Fritzl, gemacht und dadurch haben wir hauptsächlich, darum ist in der Konferenz gegangen. Als weiteres ist auf jeden Fall die Jennifer Dege zu nennen. Ist eine junge Schriftstellerin, die irgendwie bei Mitte 30 ist, wenn ich mich recht erinnere, die mit circa 20 Jahren herausgefunden hat, dass ihr Großvater Amon Göth war. Amon Göth war der Kommandant des Konzentrationslagers Blasow bei Krakau und im Zuge dessen hat sie dann das Buch geschrieben, Amon, mein Großvater, hätte mich erschossen. Noch ein weiterer Gast war der Werner Bothe. Er ist Regisseur und Autor. Viele von euch kennen vielleicht seine Dokumentarfilme, wie zum Beispiel Plastic Planet oder Population Boom.
Danke, Andro. Das Interview wurde aufgezeichnet im Juli 2015. Wo wir schon bereits etwas berichtet haben über die Mittwochskonferenz, über den internen Aufbau im Landesreferat Steiermark. Heute ist Freitag der 13., fällt mir gerade auf.
Ja.
Also für das läuft die Sendung ja gar nicht so schlecht, was es heute Freitag der 13. Aber auf jeden Fall, wir sind hier heute da und etwas improvisiert haben wir jetzt ein Programm zusammengestellt, nicht wie regulär, wo wir einen Gast bei uns haben, der spricht über seine Erfahrungen im Ausland. Wir haben so ein bisschen vorgestellt, was denn unser Verein so an Projekten zusammenbringt. Und Haus der Verantwortung wurde schon erwähnt, mit dem großen neuen Aufgabe, kann man sagen, Predapio und Braunau, was gibt es hier für Gemeinsamkeiten? Das haben wir uns beschäftigt mit der Unterstützungserklärung des Bürgermeisters Giorgio Frassinetti, die genau heute auf der Facebook-Seite davon veröffentlicht wurde. Wir haben über die Struktur des Auslandsdienstes gesprochen und dann über die Mittwochskonferenz. Natürlich gibt es noch viele andere Referate, aber es wird natürlich die und auch Projekte, aber es wird natürlich den Rahmen dieser Sendung, dieser einstündigen Sendung sprengen, wenn wir jetzt noch so viel über andere Projekte reden würden. Daher können wir noch ein Fundraising-Projekt. Es gibt noch viele weitere Referate, wie das Marketing-Referat, das auch zahlreiche Projekte auf den Weg bringt, die dann immer vor allem natürlich die Vermarktung nach außen hin des Vereines nützlich sind. Und stellvertretend möchte ich jetzt hier noch das BR-Referat erwähnen, und zwar das BR-Projekt, auch Radio Auslandsdienst, ist nichts anderes wie ein Projekt des BR-Referats. Und da gibt es noch ein anderes großes Projekt, das demnächst veröffentlicht wird, und zwar ist das der Jahrgangsbericht. Ähnlich wie bei großen Unternehmen, die ja einmal im Jahr sogenannte Corporate Social Responsibility Jahrgangsberichte veröffentlichen, wo eben alles Positive berichtet wird, was ein Unternehmen in einem Jahr so geleistet hat, soll auch auf dieser Basis ein Jahrgangsbericht erstehen, der quasi berichtet, was hat dieser Verein in einem Jahr so für Projekte aufgestellt, welche Stellen wurden besetzt, was wurde an diesen Stellen vorangebracht. Und all das soll eben in diesen Jahrgangsbericht hineinkommen, der demnächst erscheint. Demnächst der Jahrgang 2014, 2015 wird hier rückwirkend jetzt aufgearbeitet und veröffentlicht. Das ist ein Projekt von Valentin Ungar und von Lorenz Wettler, die dabei jetzt schon sehr stark in der Endphase dieses Projektes stehen. Und demnächst wird hier das Ganze veröffentlicht werden. Mehr kann man leider dazu nicht sagen, da unsere Zeit leider schon fast aus ist. Und wie immer, leider haben wir wieder sehr wenig Zeit.
Da kann man noch einige Terminhinweise vielleicht sagen, die wir sonst natürlich auch, wenn wir andere Gäste haben, auch keine Zeit haben. Die nächste Mittwochskonferenz dürfte eine sehr spannende werden, da sie auch gerade zu unserem Thema passt, das wir früher besprochen haben, nämlich Predapio. Nämlich kommt da der Botschafter Österreichs in der Republik Italien, René Politzer. Der wird Gast sein am nächsten Mittwoch, den 17. Mai, um wie immer zur gewohnten Zeit, ab 19.30 Uhr bzw. ab 20 Uhr bis 21 Uhr. Da wird es viele spannende Fragen rund um Italien geben. Vielleicht wird auch Predapio angesprochen werden. Also ziemlich passend zu dem, was wir früher besprochen haben, und zum Haus der Verantwortung. Einen kleinen Hinweis kann man auch noch geben, dass ja es demnächst das Jahrgangstreffen des Jahrgangs 2017 stattfindet, vom 1. Juli bis zum 3. Juli 2016. Genaueres wird auch dann da, für alle, die jetzt die vereinsintern mithören, wird auch dann da noch bekannt gegeben. Und ja, wir haben jetzt einen kleinen Überblick über die wichtigsten Projekte des Vereins gegeben, vor allem über das Haus der Verantwortung als, glaube ich, das wichtigste und größte Projekt derzeit. Und ja, Markus, ich glaube, es ist noch Zeit für einen Musiktitel und dann ist eh schon bald wieder aus der Sendung.
Ja, und ich habe mal einen ausgesucht, und zwar Baby K, Roma, Bangkok.
Genau, einen wunderschönen Titel, der auch noch Sommer in Italien vermittelt. Und ich sage jetzt noch einen, bedanke mich fürs Zuhören. Wir sehen uns wieder in einem Monat am Freitag, dem 10. Juni 2016 um 19 Uhr. Schönen Abend noch aus Bologna.
Ja, und von mir auch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende aus Graz.